Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und wir tauchen dieses Mal tiefer ein in die Immobilienbranche. Die spielt bei der nachhaltigen Transformation eine große Rolle. Sie steht aber auch vor einigen Herausforderungen. Wer keinen Überblick hat über relevante ESG-Daten, der muss sich auch auf zunehmende Nachfragen von Finanzierern einstellen, bekommt vielleicht sogar schlechtere Bedingungen. Wie die Branche damit umgeht und woran es hakt, darüber spreche ich heute mit Johanna Fuchs-Bönisch. Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Frau Fuchs-Bönisch, Sie waren bis vor kurzem CEO von Systeco, einer Tochter des Bosch-Konzerns. Die hatte eine Plattform aufgestellt, über die Akteure aus der Immobilienbranche ihre Gebäudedaten, Verbrauchsdaten erfassen und analysieren konnten. Also Sie haben durch diese Arbeiten, kann man sagen, sehr guten Überblick über die Sorgen und Nöte in dieser Branche gewonnen. Allerdings, bevor wir auf diese Herausforderungen schauen, müssen wir einmal kurz über Systeco sprechen, weil Bosch sich vor kurzem entschieden hat, dieses Angebot wieder einzustellen. Frage, die ich mir natürlich stelle, vielleicht auch einige andere, wieso? Ist das was, wo die Branche noch nicht so weit ist?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Da haben wir natürlich auch viel drüber nachgedacht und Bosch auch. In der Tat ist die Entscheidung so gefallen. Die ist hauptsächlich auch dem Konzernthemen geschuldet. Wir sind ja ein Corporate Startup. Und jetzt ist es so, dass der Bosch-Konzern sich aber gerade auf seine Kernthemen konzentrieren möchte. Wir sind jetzt als reines Innovationsthema kein Kernthema. Und demzufolge ist einfach der Konzernfokus hat sich etwas verrutscht. Was sich nicht verschoben hat, ist die Meinung, dass Digitalisierung im Gebäudebestand ein ganz wichtiges Thema ist. Das wird auch bei Bosch weiter betrieben, jetzt nicht in der Form der Systeco, aber durchaus in-house. Und die Wichtigkeit nimmt keinen Abbruch, im Gegenteil. Gleichwohl muss man sagen, dass die Branche, die Immobilienbranche natürlich gerade auch an einigen Ecken und Enden zu kämpfen hat. Also gestiegene Zinsen, der makroökonomische Outlook, das sind alles Themen, wo eine Datenplattform vielleicht noch als nice to have betrachtet wird und nicht als ein must have. Ich stimme dem natürlich nicht zu, aber so ist es jetzt im Moment und so ist es zu der Entscheidung gekommen.
Nichtsdestoweniger bleiben ja aber die Grundprobleme, an denen auch dieses Angebot gearbeitet hatte, durchweg bestehen. Und da haben Sie ja schon einige Herausforderungen angesprochen. Auf die schauen wir mal noch im Detail. Ein ganz unbestrittener Punkt ist ja, dass die Immobilienbranche insgesamt eine Rolle beim Klimawandel spielt. Vielerorts hat man aber den Eindruck, da fehlt es noch ein bisschen an Transparenz. Wenn Sie jetzt die Immobilienbranche mal als eine gesamte Einheit betrachten müssten hier in Deutschland, was würden Sie denn schätzen? Wie viel Prozent der Unternehmen haben da wirklich schon Transparenz über ihre ESG-Performance? Wie viele könnten Sie jetzt anrufen und die wären direkt sprechfähig?
Also ich möchte niemandem Unrecht tun, weil es wirklich tolle Vorreiter auch gibt. Also es gibt schon Teilnehmer aus der Branche, die wissen, wo sie stehen und das auch todernst nehmen. Aber sehr wenige, würde ich sagen. Und zwar gar nicht, weil die unwillens sind, sondern weil das eine schwierige Nuss ist, die man hier zu knacken hat. Also den Willen verspüre ich schon, aber es können ist nicht so leicht. Und ich sage das deshalb, weil ich wirklich gerne die Nachricht nach draußen tragen möchte, dass man da in sehr guter Gesellschaft ist. Also da stehen einige Leute vor der Herausforderung.
Das heißt, man muss sich da nicht schämen. Was macht es denn so schwierig, da die Transparenz herzustellen? Ist es die Datenverfügbarkeit? Ist es die Datenqualität? Wo stoßen die Unternehmen da an Grenzen?
Also meines Erachtens ist das ein bisschen von allem. Es ist Datenverfügbarkeit und es ist auch wirklich den Silos, die da oft geschaffen werden. Weil es gibt Property Manager, die wissen was, es gibt Asset Manager, die wissen was, Facility Manager. Da liegen Daten und Informationen oft in Silos. Und auch wenn man verschiedene Lösungsanbieter nutzt, dann arbeiten die ja auch nicht unbedingt miteinander. Und so sind wir auf diesen Plattformgedanken gekommen. Aber es ist wirklich eine Frage der Verfügbarkeit. Und in meiner Beobachtung verbringen viele ESG und Asset Manager ihre Zeit damit, Daten irgendwie zu sammeln. Im schlimmsten Fall geht im Übrigen ein armer Hausmeister rum und schreibt sich Zählerdaten auf den Zettel.
Jetzt plädieren Sie ja für einen stärker kollaborativen Ansatz. Das war ja auch die Idee hinter der Plattform. Das heißt zum Beispiel, wenn jetzt mein Hausmeister mühselig in der Immobilie bestimmte Daten erfasst hat, von denen ich aber vielleicht denke, der Wettbewerber könnte sie nutzen oder die sind branchenübergreifend gültig, dann könnte ich das beispielsweise über eine Plattform bereitstellen und man könnte dann versuchen, das zu übertragen, zu adaptieren.
Ganz genau, also so könnte man denken. Aber ich fange noch viel kleiner an. Ich würde sagen, zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Mietern spielt eine ganz große Rolle. Da gibt es oft auch mieterseits so ein bisschen, Widerstände ist vielleicht noch ein zu hartes Wort, aber so ein bisschen ein Zögern, ihre Daten zu teilen. Und da gibt es aber Lösungen, wie man das machen kann. Und da fängt für mich schon die Kollaboration an, dass ich zum Beispiel mit meinen Mietern zusammenarbeite, weil die ja auch Bedürfnisse haben und ich auch. Und wir möchten zum Beispiel oft beide reporten. Dann anschauen, wie wir das Gebäude besser nutzen können. Deswegen reporten wir ja überhaupt. Und wenn man da schon in die Zusammenarbeit geht, dann hat man, glaube ich, schon ein großes Stück gewonnen. Das ist ja auch in etwa die Idee eines Green Leases zum Beispiel. Da ist ja Datenteilen wirklich mit reingeschrieben.
Was sind denn so die größten Vorbehalte? Ist es das ewige Thema Datenschutz? Ist es einfach ungeübtes Verhalten? Woran liegt das?
Ja, ich glaube, da haben Sie mit beidem recht. Es ist das Thema Datenschutz, wobei ich da immer Witze mache, dass wir alle bereit sind, Google und Facebook alles über uns zu sagen, aber unserem Vermieter nicht sagen wollen, wie viel Strom wir verbrauchen. Das finde ich, also mutet mich ein wenig komisch an. Aber es ist wirklich, glaube ich, ungeübtes Verhalten. Da haben wir halt noch nicht so hingeschaut als Branche in der Vergangenheit. Und jetzt müssen wir es aber machen. Und jetzt übt jeder so ein bisschen und schaut, wie er es möglich machen kann. Ich finde insgesamt, dass wir es zu langsam machen als Branche. Ich finde es erstaunlich, dass wir uns das leisten, hier so rumzukrebsen. Weil ich weiß, dass gerade wir hier in Deutschland das auch besser können. Da bin ich absolut überzeugt davon.
Gibt es denn ähnliche Ansätze im Ausland, wo Sie sagen, es funktioniert da vielleicht besser?
Also da funktioniert es anders und oft schneller, habe ich den Eindruck. Also man könnte jetzt in die USA schauen. Die haben eine Plattform, die heißt Energy Star. Da kann man seine Daten hinterlegen, aber auch rausziehen. Das ist etwas offener. Es gibt im europäischen Ländervergleich, gibt es halt Länder, die zum Beispiel einen kompletten Smart Metering Rollout gemacht haben. Also da gibt es schon Vorbilder, glaube ich, die man sich anschauen kann. Und ich möchte einfach nur darauf hinweisen, dass wir nicht so zögerlich damit sein müssen. Ich glaube, man kann auch mal was ausprobieren. Meinem Eindruck nach zum Beispiel in den Nordics viel eher und dann schauen, was passiert. In der Regel kommt was Gutes raus dabei. Also wenn ich so mit Kunden eben, wie gesagt, in den Nordics oder den Niederlanden spreche, habe ich den Eindruck, da ist mehr Bereitschaft zu sagen, komm, wir machen das mal und dann schauen wir mal, wie wir es zusammen verbessern können. Und das vermisse ich manchmal so ein bisschen in Deutschland.
Müsste sich vielleicht auch organisatorisch bei den Stakeholdern ein bisschen was ändern, wenn man sagt, wir möchten stärker kollaborativ zusammenarbeiten? Sie sagten ja auch schon das Stichwort Silophilia bereits.
Richtig. Ja, also ich glaube, dass das wirklich auf der obersten Ebene vorgelebt und eingefordert werden muss und auch gefördert, noch wichtiger. Das sind meines Erachtens Entscheidungen, die müssen vom C-Level kommen oder vom Geschäftsführer-Level, die dann ihre Leute befähigen, wirklich sich des Themas anzunehmen und loszulegen. Und wenn die Leute, die das machen sollen, zum Beispiel ESG-Manager, aber natürlich auch Asset-Manager, wenn die immer nicht so richtig mandatiert sind, dann haben die natürlich auch noch andere Themen, denen sie gerecht werden müssen. Und diese Priorisierung, die kann, glaube ich, nur von ganz oben kommen. Und da würde ich mir wünschen, dass da noch mehr hingeschaut wird. Natürlich sind wir auch gerade in der Zeit, in der wir sind, da sind viele Themen, die sich gerade Investoren annehmen müssen und möchten. Ich würde aber sagen, dass das, was ich hier appelliere, dass das ein Future-Proofing ist. Weil Sie haben es nämlich in der Anmoderation genau gesagt, also zum Beispiel das Thema Finanzierbarkeit. Banken verlangen immer mehr Transparenz, auch was ESG-Reporting angeht. Und meine persönliche Meinung ist, dass es einen Riesenunterschied macht, ob ich mit 7 oder 8 Banken sprechen kann und deren Erfordernisse erfülle oder ob es halt nur mehr 2 sind und davon ist einer ein Debtfonds. Das macht wirklich einen Unterschied für Investoren. Und deswegen würde ich sagen, dieses Thema ist kein moralisches Feigenblatt, wo es um irgendein Gutmenschentum geht und ja, dann haben wir halt auch reported. Nein, wir machen das ja, weil Klimawandel real ist. Und weil wir das gemeinsam angehen müssen. Und die Immobilienbranche trägt eben tatsächlich zum Beispiel bis zu 40% aller CO2-Emissionen bei. Das ist ein Riesenthema. Dem müssen wir uns annehmen. Aber wir haben da natürlich auch eine Riesenchance. Weil Einsparung ist Einsparung. Egal, ob ich da ESG draufschreibe oder was anderes.
Das ist ja letztlich, ne, was Sie sagten, ich mache es ja nicht als Hobby oder als Selbstzweck, sondern ich habe idealerweise entweder die Möglichkeit, das Gebäude besser zu bespielen oder auch vielleicht einen Vorteil, wenn Sie sagen, Investoren und Banken schauen drauf. Das heißt, es gibt wahrscheinlich dann auch bestimmte Mindestanforderungen respektive Ausschlüsse, wo ich dann aus bestimmten Konstellationen rausfalle oder einen Finanzierungspartner nicht mehr nutzen kann.
Genau, weil ich dann solche Antworten, wie sie gefragt werden, nicht geben kann oder es mich unglaublich viel Zeit kostet oder eben geraten wird. Und da kann es einem relativ schnell passieren, dass das nicht gut genug ist. Oder, das ist auch meine Beobachtung, dass da wahnsinnig viel Manpower aufgewendet wird von hochqualifizierten Arbeitskräften auf manuelle Prozesse, die man auch automatisieren könnte. Und wir hinken ja als Branche, ich glaube, das darf ich schon sagen, so ein bisschen hinterher, was die Digitalisierung angeht. Und das tut mir beim Zuschauen ein bisschen weh, aber vor allen Dingen, weil wir uns da wirklich Chancen vergeben. Weil diese Leute, die ich da bezahle, die sind qualifiziert für andere Themen, die sind aber auch motiviert für andere Themen. Und warum? Weil es das Richtige ist. Und wenn man die wirklich befähigt, ihre Zeit richtig zu nutzen, das heißt auf die Ergebnisse zu schauen und dann genau wie Sie gesagt haben, ein Gebäude zum Beispiel besser nutzbar zu machen, auch wieder für den Mieter, der mir dann vielleicht eine höhere Miete zahlt, dann ist das meines Erachtens gut angewendete Technologie und da müssen wir hin, denke ich.
Wenn Sie sich mal sozusagen das Idealbild der kollaborativen Zusammenarbeit vorstellen dürften, wer sollte im Idealfall miteinander sprechen, wer sollte Daten miteinander teilen, welche Marktteilnehmer sollten da an den verschiedenen Stellen idealerweise zusammenkommen, um die Transparenz einfach zu erhöhen?
Also man hat ja im Immobilienbesitz, gerade wenn es jetzt um Investment und Geschäftsimmobilien geht, hat man ja auch ein ganzes Ökosystem an Stakeholdern. Das ist ja, denke ich, Ihre Frage. Und die haben, so sehe ich das, ganz oft die gleichen Ansprüche, was sie gerne wissen möchten. Das fängt eben beim Mieter an und hört zum Beispiel bei der Bank auf. Und auch institutionelle Investoren, die also in Immobilien als Alternative Assets investieren, die haben ja auch oft sich Ziele gesetzt oder sind Teil zum Beispiel einer Net Zero Alliance oder so. Und, also das nur kurz in Klammern, wir möchten bis 2050 klimaneutral sein. Also wir haben schon auch ein gewisses Ambitionsniveau. Und wenn die jetzt aber immer die eigentlich die gleichen Informationen brauchen und sie sich aber auf verschiedene Art und Weise suchen, dann ist das nicht effektiv. Und da glaube ich, wenn die sich proaktiv an einen Tisch setzen würden, da könnte man schon effizienter werden. Und dann gibt es natürlich noch die, ich nenne das jetzt mal Serviceanbieter, also die Marktteilnehmer, die ganz tolle Lösungen schon anbieten, also sei das KI-gestützte Optimierung oder auch, weiß ich nicht, tolles Parkplatzmanagement oder alles dazwischen, die brauchen auch oft die gleichen Informationen. Und ich würde argumentieren, dass es effizienter ist, solche Informationen nur einmal zu erheben und dann vielfach zu nutzen, als sie mehrfach zu erheben, weil es dann auch oft fehleranfällig wird. Von den manuellen Prozessen ganz zu schweigen.
Was ich ganz spannend finde, Sie haben ja auch selber Erfahrung gesammelt als Investmentmanagerin. Das heißt, Sie kennen sozusagen auch die Gegenperspektive. Haben Sie damals auch ähnliche Schwierigkeiten schon erlebt? Gab es da auch Themen, wo Sie gesagt haben, nein, wie nervig?
Ganz bestimmt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich war mir der Thematik natürlich auch nicht so bewusst. Deswegen war es mir wichtig, anfangs auch zu sagen, dass man da in guter Gesellschaft ist, sei es zum Eigenschutz. Aber natürlich habe ich mir auch nie die Frage gestellt, wie viel CO2-Emissionen wir eigentlich verbrauchen. Das ist in meiner Vergangenheit dann langsam bewusster geworden. Und dann haben wir genau mit den gleichen Themen zu kämpfen gehabt. Woher kriegen wir eigentlich die Daten, die wir hier messen möchten? Woher wissen wir eigentlich, was die Performance von unserer Immobilie ist? Und jetzt kann man natürlich irgendwie Rechnungen scannen. Haben wir auch gemacht, ist ja klar. Und man kann das dem auch irgendwelche fancy Namen geben und das dann KI-gestützte OCR-Scanner nennen oder so. Yay. Aber noch toller fände ich es, wenn man wirklich live Daten aus dem Gebäude ziehen kann, weil mein Argument wäre, dass ich nur dann wirklich das Gebäude optimal nutzen kann, wenn ich so eine Transparenz schaffe. Und dann können die Stakeholder, die wir vorher besprochen haben, die sollten da alle drauf zugreifen können. Und dann, glaube ich, kann man wirklich einen Unterschied machen. Und ich möchte da auch gerne nochmal die Lanze brechen für all die Marktteilnehmer, die das schon machen.
Jetzt haben Sie ja selbst aus verschiedenen Blickwinkeln auf dieses Thema geschaut. Hat es Ihnen dann in der Rolle bei Sosteco auch geholfen? Also ist es einfacher zu vermitteln und Dinge klarzumachen, wenn man das übersetzen kann auch in die Logik eines Investmentmanagers?
Ich persönlich glaube schon. Ich meine, jetzt würde ich das vielleicht auch sagen, aber ich denke schon, dass ich zumindest stellenweise Teilnehmer anders abholen kann, als das vielleicht jemand kann, der ganz tief in der Technologie selber drinsteckt. Mag nicht immer so sein, aber ich glaube, manchmal macht es das Leben leichter. Oder sagen wir so, meine Beobachtung ist grundsätzlich, dass es ganz tolle und viele PropTech-Unternehmen da draußen gibt und die haben tolle Lösungen anzubieten. Aber wie die das versuchen, an den Mann zu bringen, kann man, glaube ich, verbessern, stellenweise. Da können wir einfach die Investoren besser abholen. Und gleichzeitig möchte ich auch sagen, liebe Investoren, es hilft halt nicht, wenn ihr immer nur ein, zwei Pilotgebäude macht. Weil das hilft auch keinem kleinen Unternehmen, sich über Wasser zu halten. Sondern es wäre halt toll, wenn man mal vielleicht 10 oder 50 Gebäude macht. Und wie gesagt, schaut, was passiert. Und das vielleicht noch ein Gedanke da noch hinzugefügt. Ich weiß nicht, dass die Frage, was ist denn der Return on Investment, immer so richtig ist. Weil ganz ehrlich, also Klimawandel gibt es und niemand hat irgendwas von einem Investment, das zum Beispiel in einem extremen Wetterevent überflutet wird. Wenn wir sowas in den Griff kriegen wollen, und ich denke, das wollen wir alle, dann ist meines Erachtens nicht die erste Frage, hey, zahlt sich das selber? Also ich weiß, die stellen viele, aber ich stimme dem nicht zu. Ich finde, die Frage bei nachhaltigem Investment muss doch sein, ob ich gerade bei so langen Investmentzyklen, wie wir sie oft in der Branche haben, ob ich mein Asset zukunftsfähig mache, damit dieses Investment auch in der Zukunft sich noch rentiert. Und das ist natürlich auch eine Frage nach Return on Investment, aber ich glaube, die Denke ist ein bisschen anders dahinter. Und da würde ich immer gerne ermutigen, sich da nochmal zu hinterfragen, ob das wirklich die richtige Frage ist, ob ich in meinem Investment Committee in Quartal 2 gut dastehe oder ob die Frage nicht sein sollte, steht mein Gebäude in 10 Jahren noch gut da?
Kann es sein, dass der Druck und vielleicht auch die Veränderungsgeschwindigkeit zunimmt, wenn entweder sich diese Erkenntnis durchsetzt oder, was ja die klassische Denkweise ist, man vielleicht einfach sieht, oh, die Finanzierungsbedingungen verschlechtern sich oder der Bankenkreis grenzt sich ein. Spüren die Unternehmen da schon was oder beziehungsweise merkt man da vielleicht auch, dass das, sagen wir mal, die Offenheit für neue Ansätze dann vielleicht zunimmt?
Also ich glaube schon, dass es gespürt wird. Jetzt ist natürlich ein großer Treiber die Regulatorik, also Druck aus der EU, wo man Sachen erfüllen muss, wenn man bestimmte Gegebenheiten in seiner Firma hat. Aber ich habe schon den Eindruck, dass es auch viele Teilnehmer gibt, die ehrlich auch so denken oder zumindest so ähnlich, wie ich das dargestellt habe. Also die mehr vom unwilligen Investor, der sich nicht für ESG-Themen interessiert, die sehe ich gar nicht so. Also natürlich gibt es da ein paar. Aber Blackstone hat auch einen Head of ESG, das nur mal am Rande. Der heißt jetzt Head of Energy and Carbon, aber dennoch, es gibt ihn. Und warum? Weil die Fragestellungen, die da drunter liegen, gutes und nachhaltige Investmentpraktiken sind. Ob man da ESG draufschreibt, ist ganz egal. Und deswegen stellen sich diese Fragen schon, zumindest nach meinem Dafürhalten, viele Investoren. Ich glaube, dass wir uns noch nicht genug die Frage nach technologischen Lösungen stellen. Weil dieses ja, wie mache ich denn das? Das ist eine große Frage. Und ich verstehe, dass Leute da erstmal davor stehen und sagen, ich habe so viele Themen gerade, warum muss ich jetzt dieses schwierige Thema auch noch lösen? Das verstehe ich vollkommen. Möchte aber sagen, ich glaube, dass andere Themen damit auch mitgelöst werden, wie zum Beispiel die Finanzierbarkeit.
Jetzt haben Sie ja vorhin schon mal gesagt, oft ist es auch so, dass die ESG-Beauftragten 10 Themen parallel machen und dass von oben sozusagen auch klar definiert werden muss, wer hat welches Mandat. Sie haben auch in einem Beitrag mal kritisiert, es gibt einige, die da aus ihrer Einschätzung keine große Richtlinienkompetenz haben oder die nicht ganz klar mandatiert sind, was sie machen dürfen. Müsste man auch vielleicht die Befugnisse dieser Position oder diese Organisation der ESG-Verantwortung in den Häusern überdenken, beziehungsweise wie sollte sie ausgestaltet sein, damit es bestmöglich funktioniert aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist natürlich eine Unterstellung meinerseits und ich möchte auch nichts Despektierliches über ESG-Manager sagen, natürlich nicht. Sondern ich möchte eher eben die Führungsebene, ich möchte an diese Ebene appellieren, dass sie ihre ESG-Manager deutlicher befähigen, dann zum Beispiel auch nächste Schritte einzuleiten. Mein Eindruck ist, und da tue ich jetzt natürlich einigen Leuten Unrecht, und das ist nicht despektierlich gemeint, aber mein Eindruck ist, dass da oft Zeit auf Sachen verwendet wird, auf die man gar keine Menschenzeit verwenden müsste und viel zu wenig Gelegenheit gegeben wird, auf die Resultate zu schauen. Und wie gesagt, ich weiß, das ist eine grobe Vereinfachung und natürlich auch eine Unterstellung, aber das ist mein Erleben. Und das kann es ja nicht sein. Also so, dafür machen wir es nicht. Und auch die Frage nach dem, ja, das kostet ja Geld, würde ich immer beantworten und sagen, ja, ihr seid ja bereit, Geld auszugeben, nur halt an der Stelle, anstatt an der Stelle. Und wie gesagt, so hochqualifizierte Leute, und von denen gibt es auch übrigens noch nicht so viele, also da wird ja auch viel noch ausgebildet, die muss man ja auch, finde ich, motiviert halten. Und ich glaube, das tut man eher, indem man die wirklich was verändern lässt, als sie Rechnungen scannen zu lassen. Ist meine steile These. Und deswegen eben mein Appell nochmal an die Führungsebene, gebt denen auch Freiheit, wie auch dem Asset Manager, wenn er einen großen Mietvertrag verhandelt oder dergleichen, befähigt die genauso und lasst es nicht nur als Lärm am Rande mitlaufen, weil ich verstehe, dass Immobilienfirmen gerade eine Menge Themen haben. Also das verstehen wir alle, deswegen treffen wir uns regelmäßig und erzählen uns das als Branche. Aber das ist ja klar, also die momentane Marktphase ist wirklich eine schwierige. Aber dieses Thema nicht aus den Augen zu lassen, ist wirklich wichtig, weil sich die Marktphase auch wieder ändern wird. Und da wage ich zum Beispiel zu behaupten, dass es einen großen Unterschied machen wird, ob ich eine transparente Immobilie an den Markt bringen kann oder ob es eine Blackbox ist. Weil als ich als Investmentmanager noch für An- und Verkäufe verantwortlich war, da preise ich ja mit ein, was ich über die Immobilie weiß und nicht weiß. Und ich habe natürlich schon das Argument zumindest mal so angesprochen gehört, dass jemand sagt, naja, eben, was jemand nicht weiß, kann er auch nicht einpreisen. Nur mein Gegenargument dazu ist zu sagen, nein, dann haue ich da irgendeinen Risikodiscount in dem Fall drauf und preise es womöglich falsch ein. Und ich glaube, solche Fragen sollten sich Investoren schon stellen, weil der Markt wird wieder anspringen und dann wird es wieder An- und Verkäufe geben. Und dann wird es einfach, denke ich, einen Unterschied machen in den Preisen, die sich am Markt darstellen lassen.
Im Zweifel ist mein Risikopuffer, mein gedanklicher, höher als der es sein müsste, ne?
Genau, ganz genau so ist es. Und ich denke auch, ich meine, ich kann natürlich nicht für den Teil der Branche sprechen, aber auch in der Bewertung werden diese Dinge mehr und mehr zum Tragen kommen. Und dann ist man nicht zuletzt zum Beispiel wieder bei der Finanzierbarkeit. Es macht ja einen Unterschied, wie hoch mein Loan-to-Value am Ende ist. Und der geht ja davon aus, wie viel mein Gebäude wert ist. Und dabei sind wir dann wieder beim Thema Future-Proofing. Also da wird schon ein Schuh draus aus dieser ESG-Kiste.
Also letztlich, egal über welche gedankliche Schiene wir es drehen und wenden, wir kommen zum selben Punkt.
Ich meine ja, ich meine wirklich, das habe ich ja schon gesagt, ich sage es einfach nochmal, es ist wirklich egal, ob wir das ESG nennen oder nachhaltiges Investment. Diese Fragestellungen stellt sich jeder verantwortliche Investor.
Das heißt, wenn ich Sie so höre und auch Ihre Leidenschaft für das Thema, Sie werden der Branche und dem Einsatz für die Nachhaltigkeit treu bleiben künftig dann.
Ja, allerdings. Also der Immobilienbranche bleibe ich auf jeden Fall erhalten. Das ist mein gewähltes Thema und dafür schlägt mein Herz. Und ganz sicherlich auch der Nachhaltigkeit und insbesondere der Digitalisierung. Dieses Thema ist unglaublich wichtig. Ich glaube, wir können hier viel reißen als Branche. Und das möchte ich natürlich in der Praxis auch wieder umsetzen. Dann in anderer Aufgabe, aber mit nicht weniger Herzblut dabei.
Ich glaube, da ist auch noch einiges zu tun. Ich bin sehr gespannt, wo und in welcher Rolle wir uns dann wieder hören oder sehen und was für Ansätze dann vielleicht auch in der Branche demnächst in die Umsetzung kommen. Das war Johanna Fuchs-Bönisch. Ich sage ganz herzlichen Dank für den Besuch im Podcast und für das Gespräch.
Herzlichen Dank auch von mir.
Auch in dieser Ausgabe schauen wir natürlich darauf, was die Branche sonst noch beschäftigt hat. Und dafür ist wieder mein Kollege Wolf Brandes bei mir im Studio. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir fangen mal an mit etwas Regulatorik. Die BaFin hat sich geäußert zum Thema Nachhaltigkeit. Und zwar hat sie gewarnt vor pauschalen Klimapuffern. Warum ist das denn jetzt problematisch?
Ja, solche Klimapuffer, also gemeint sind ja Systemrisikopuffer, also Zuschläge für Kredite, die klimatechnisch problematisch sind. Die sind aus Sicht der BaFin problematisch, weil das kann nach hinten losgehen. Pauschale Puffer etwa bei Baufinanzierung ohne Sanierungsplan klingen erst einmal vernünftig, aber sie treffen auch dort, wo es gar kein konkretes Risiko gibt. Das kann Kredite verteuern, den Wohnungsbau bremsen und am Ende mehr schaden als helfen. Die BaFin will deshalb keine Klimapolitik mit der Gießkanne, sondern gezielte datenbasierte Steuerung.
Ja, grundsätzlich beim Thema Wohnungsbau herrscht ja eine gewisse Not. Was heißt das denn jetzt konkret für den Umgang mit Klimarisiken in der Finanzwelt? Was ändert sich?
Ja, aus Sicht der BaFin heißt das, physische Risiken müssen endlich ernster genommen werden. Starkregen, Dürre, Hitze, das seien keine Zukunftsszenarien mehr, sondern tägliche Realität. Bisher wurde zu sehr auf politische ESG-Risiken geschaut, etwa neue CO2-Vorgaben. Aber wenn die Natur Fakten schafft, brauchen wir belastbare Modelle, sagt die BaFin. Sie fordert, ESG-Risiken müssen Teil der ganz normalen Risikosteuerung werden, systematisch, nicht nur als Nebensatz.
Hat die BaFin denn auch eine Idee, wie man eine nachhaltige Regulierung praktikabel dann umsetzen kann?
Mit mehr Realitätssinn. BaFin-Chef Mark Branson sagt klar, gut gemeinte Indikatoren wie die Green Asset Ratio sind nett, aber nicht aussagekräftig. Auch bei Offenlegungspflichten braucht es weniger Komplexität, mehr Klarheit und vor allem keine Überforderung kleiner Banken. Der Fokus soll auf denen liegen, die Milliarden bewegen können, die großen Investoren, die wirklich Einfluss haben.
Dann gab es jetzt vor wenigen Tagen noch ein größeres Branchentreffen auf der Nachhaltigkeitskonferenz von Union Investment. Die haben sich mit ESG zwischen Ideal und Alltag befasst. Wolf, was hat denn die Konferenz gezeigt?
Ja, es war ein bisschen nachdenklich. Es sieht nach Ansicht von vielen Teilnehmern danach aus, als würde ESG so ein bisschen am Kipppunkt stehen. Viele institutionelle Investoren halten zwar weiter an Nachhaltigkeit fest, aber die Regulierungsflut erdrückt die Praxis. ESG soll Orientierung geben, stattdessen schafft sie oft Verwirrung. Die Stimmung, die Idee lebt, aber das System muss dringend vereinfacht werden.
Woran hakt es denn nach Sicht der Betroffenen da am meisten?
An der Verständlichkeit und an der Umsetzbarkeit. Die ESG-Abfrage bei Privatanlegern ist ein Paradebeispiel. Kompliziert, überreguliert, abschreckend. Dabei bräuchte es einfache Fragen und echten Dialog. Auch der Mittelstand leidet unter mangelnder Beratung. Viele Unternehmen fühlen sich von ihren Banken alleingelassen. ESG darf kein Elitenprojekt sein, es braucht mehr Augenhöhe.
Und gibt es konkrete Ideen, wie sich die Sache vielleicht etwas besser gestalten könnte und wie man dann auch dieses nachhaltige Kapital besser lenken könnte?
Es gibt Ideen vom Beirat für Sustainable Finance, etwa einen steuerfreien Klimasparplan oder einen Transformationsfonds. Denn das Kapital ist da, es landet nur zu oft in passiven ETFs, statt Europas Wandel zu finanzieren. Die Botschaft, ESG braucht Lenkung statt Labels, sonst verfehlt es die Wirkung.
Und einige Neuerungen gibt es natürlich auch auf der politischen Ebene. Wir haben eine neue Wirtschaftsministerin. Sie heißt Katharina Reiche und sie hat eine Neuausrichtung der Energiewende angekündigt. Wolf, was genau ist denn da geplant an Neuerungen? Was ist neu?
Es geht an allererster Stelle um Pragmatismus. Reiche sagt, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit sind wieder Priorität. Technologieoffenheit statt Ideologie. Das bedeutet auch kein Zwang zur Wärmepumpe, keine Denkverbote bei CO2-Speicherung. Sie will nicht das große Ziel aufgeben, aber der Weg dahin soll neu gedacht werden, mit Tempo und Realitätssinn.
Das klingt ja nach ihren Zielen. Wie lässt sich das denn konkret übersetzen? Stehen da schon Maßnahmen im Raum?
Zum Beispiel schnellere Ausschreibungen für neue Gaskraftwerke, vereinfachte Genehmigungen, Digitalisierung der Netze und ein überarbeitetes Effizienzgesetz im Gebäudebereich. Ziel, Energiewende alltagstauglich machen, nicht durch stures Durchziehen, sondern durch flexible Lösungen. Sie sagt selbst, viele Probleme sind hausgemacht, also müssen wir sie auch wieder lösen.
Jetzt geht es ja auch um eine Stützung für die lokale örtliche Wirtschaft. Gibt es da auch schon Ansätze?
Ja, mit einem Entlastungspaket. Niedrige Unternehmenssteuern, Abschreibungsmöglichkeiten für Investitionen, die sogenannte Aktivrente. Rentnerinnen und Rentner sollen steuerfrei dazu verdienen dürfen. Das soll dem Arbeitsmarkt helfen und die Wirtschaft stabilisieren. Auch Jens Spahn sagt, allein Stabilität bringt Wachstum. Und das will die neue Regierung anpacken.
Da sind wir mal sehr gespannt, wie gut das funktioniert. Und die Kollegen im Ressort für Wirtschaftspolitik werden das sehr genau weiterverfolgen. Dir erstmal herzlichen Dank für die Einschätzung bis hierhin. Danke dir, Wolf.
Danke auch.
Und Ihnen darf ich noch zwei Termine mit an die Hand geben. Und zwar zum ersten am 22. Mai findet hier in Frankfurt der 23. Retail-Bankentag der Börsenzeitung statt. Los geht's um 9.30 Uhr im Hilton Frankfurt City Center. Und ich darf Sie auch schon hinweisen auf die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren. Die kommt wegen des Feiertags Christi Himmelfahrt ausnahmsweise schon einen Tag früher, und zwar am Mittwoch, den 28. Mai. Ich freue mich, wenn wir uns dann wieder hören und Sie mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.